Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ich habe hier einen Podcast für euch, der das Leben und die Politik anders betrachtet als üblich, nämlich feministisch. Warum? Weil der Feminismus eine bessere Welt und ein besseres Leben für alle will, nicht nur für Frauen, sondern auch für diejenigen, die männlich gelesen werden wollen und für queere Menschen sowieso. Wie wir Selbstbestimmung, Freiheit und Gleichheit für alle hinbekommen, darüber müssen wir reden. Hier ist ein Podcast, der zeigt, wie Frauen darüber denken und wie sie handeln können. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 18. Folge von Mikas Matrix. Wir sind also jetzt erwachsen. Und heute nochmal für diejenigen, die den Podcast nicht kennen. Hier erwartet euch ein Gespräch mit einem spannenden Gast, der uns alle ganz sicher schlauer macht. Mit ihr, seltener auch mal mit ihm, spreche ich über ein aktuelles Thema, das mir auf der Seele liegt oder auf den Nägeln brennt. Und das hoffentlich auch ihr richtig spannend findet. Aber es gibt ja noch mehr bei Mikas Matrix. Geschichten aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, der meint, er müsse sich immer in meine Gespräche einmischen, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Stellt euch vor, tausende junge Frauen, die sich um Bücherregale drängeln. Tausende junge Frauen, die ganz geduldig in unendlich langen Schlangen stehen und darauf warten, dass ihnen ein Buch signiert wird. Tausende junge Frauen, die völlig angefixt sind von den romantischen Liebesgeschichten, die ihnen diese Bücher erzählen und die ihre Lieblingsautorinnen feiern, als wären sie Popstars. Wenn ihr zufällig Bilder von der Buchmesse in Frankfurt gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ich nehme euch mal kurz mit. Ich habe dort nämlich ein Gespräch mit einer jungen Frau geführt über diese Bücher, die sie so begeistern.
Ich bin Alina und ich habe einen Instagram-Account, da heißt Bücherliebe. Also ich liebe auf jeden Fall Romantasy und Fantasy. Dem Genre gehört wirklich mein Herz. Aber ich bin so mit den Very Bad Kings von Jane as Wonder auch so ein bisschen in die Dark Romance-Schiene reingerutscht, sage ich mal. War sehr ansprechend, vor allem halt auch die spicy Szenen, also die lesen sich ganz schnell weg. Also es ist ja nicht nur Dark Romance, es ist ja auch Dark Romantasy. Und das ist dann quasi eine Mischung aus Dark Romance und Romantasy und das ist dann komplett meins. Romantasy, das ist ja eine Mischung aus Romance und Fantasy. Also es geht um Liebe und die Handlung ist auch im Vordergrund, aber die Liebe ist auch mehr im Vordergrund. Das heißt nicht so wie bei Fantasy, dass wirklich alles auf der Handlung liegt. Und dann ist es so, weil das Dark Romance ist so eine andere Welt. Es ist so, was wäre wenn? Und man flieht so ein bisschen der Realität, also sehr stark. Und es sind eigentlich toxische Beziehungen, aber es ist wie ein Unfall. Man kann einfach nicht aufhören, es weiterzulesen. Wie so eine zweite Realität. Man kann das dort ausleben, sage ich mal, wenn man es mag. Aber es ist, glaube ich, so das Ding, dass man es in der Wirklichkeit einfach niemals machen würde.
Es geht also um Romance, Romantasy und Dark Romance Literatur. Um die sogenannten New Adult Romane, bei denen Spice, also heißer Sex, eine große Rolle spielt. Und weil Mikas Matrix ja gerade 18 geworden ist, passt das Thema doch wunderbar. Unendlich viele, vor allem eben junge Frauen, leben in und mit diesen Geschichten und ihren HeldInnen, sammeln die Bücher und teilen ihre Begeisterung auf einem eigenen TikTok-Kanal. Die Gen Z stürzt sich tatsächlich auf Bücher. Das hat kein Verlag je geahnt. Was ist da passiert? Sind es die Sexszenen, die junge Frauen zu besessenen Leserinnen machen? Warum macht es ihnen Spaß, Bücher zu verschlingen, die oft himmelschreiende Rollenmuster verbraten und nicht selten auch noch Gewalt romantisieren? Ist das noch Literatur? Und was sagt eine Feministin zu diesem Hype? Leonie Gubela weiß, warum junge Frauen, wie sie, warum junge Frauen von Romance- und Dark-Romance-Romanen begeistert sind, was sie triggert und was sie von ihren HeldInnen erwarten. Aber Leonie ist auch Redakteurin bei der Taz und beschäftigt sich mit Popkultur. Sie durchschaut die Muster, mit denen die Autorinnen und Verlage spielen. Hallo Leonie, hallo. Schön, dass du da bist.
Hallo Bascha.
Sag mal, liebst du Liebesromane?
Ich würde nicht sagen, dass ich sie liebe, aber ich würde sagen, dass sie mich an einen Ort bringen, an dem ich ganz gerne mich manchmal aufhalte.
Und was sind das für Orte? Erzähl mal.
Das sind oft Urlaubsorte. Also viele Liebesromane spielen ja an der US-Ostküste beispielsweise. Oder auch in Welten, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Zum Beispiel im Weißen Haus und im Königshaus. Da denke ich an den Roman Royal Blue von Casey McQuiston. Der handelt von einer Liebesbeziehung zwischen dem Sohn der US-amerikanischen Präsidentin und dem Prinzen, dem britischen Prinzen. Und die beiden sind erst erbitterte Feinde und dann lernen sie sich lieben.
Ah, also auch schwule Liebesromane.
Die gibt
aber
es.
Für, hast du das Gefühl, dass diese Romane, auch wenn sie von der Liebe zwischen zwei Männern handeln, trotzdem für Frauen geschrieben sind? Also der Roman, von dem du da gerade sprichst?
Ich glaube schon, ja. Für Frauen und auch für schwule Männer. Ich glaube schon auch, dass das schwule Männer anspricht. Die Frau, die das geschrieben hat, oder die Person, die das geschrieben hat, ist nicht binär. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie, und das ist auch so das generelle Feedback unter Booktalkern, auch unter schwulen Booktalkern zu diesem Buch, dass der Sex, der da beschrieben wird, ziemlich realistisch und ziemlich gut und prickelnd aufgeschrieben ist. Und darum geht es ja auch sehr oft in den Romance-Büchern, um Sex, um expliziten Sex, um sogenannte Stellen. So hat man das früher im Verlagswesen genannt. Heute heißt das Spice. Und das ist der Hauptgrund, und das sagen die überwiegend Frauen, die diese Bücher lesen, auch ganz offen dazu. Das ist deren ganz offen ausgesprochene Begründung, warum sie sich diesen Büchern zuwenden, nämlich der explizite
Sex.
Genau.
Also, wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen, wieso es Spice heißt und nicht einfach Sex. Was es eigentlich bedeutet, wenn Frauen ihren erträumten Sex in Büchern finden, statt in der Realität. Du hast es eben schon gesagt, die Zielgruppe von diesen Liebesromanen, auch wenn es jetzt mal um eine Ausnahme geht, wie bei dieser Liebe zwischen den beiden Schwulen, jung, weiblich und romantisch veranlagt, oder?
So ist es. Romantisch veranlagt, beziehungsweise mit einem großen Drang, dem Alltag und der Welt und der generellen Weltlage und den Polykrisen, wie das ja immer so genannt wird, zu entfliehen. Das ist neben den spicigen Szenen auch so ein Hauptargument, entführt zu werden an einen völlig anderen Ort und vor allen Dingen auch mitfühlen zu können mit den ProtagonistInnen. Also diese jungen Frauen, die wollen weinen und lachen und, wie ich es jetzt auch schon mehrfach angesprochen habe, sexuell erregt werden hier und da, und sie wollen sich verlieben. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass man Eskapismus ja heutzutage sehr schnell und einfach herstellen kann für sich selbst. Und zwar, indem man sich die Lieblingsserie reinzieht zum 1000. Mal beispielsweise oder indem man sich zu Tode scrollt auf Social Media. Das ist ja alles sehr einfach möglich. Und Bücher, die ja schon ein bisschen mehr Konzentration und auch Aktivität brauchen, die müssen für diese junge Zielgruppe heutzutage richtig knallen. Und das tun diese Romance-Bücher, die knallen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie so erfolgreich sind.
Und wie ist das denn bei dir? Knallt es bei dir auch oder guckst du da eher mit so etwas Distanz, aber durchaus Verständnis drauf? Willst du auch fliehen? Bist du auch eine Eskapistin?
Hin und wieder schon, aber ich würde schon sagen, dass ich die Romance-Bücher, die ich bisher gelesen habe, aus Recherchegründen, weil ich mich da für eine Reportage schon mal mit befasst habe. Aber ich bin dann auch echt ein bisschen hängen geblieben. Also jetzt für meinen letzten Urlaub beispielsweise habe ich gedacht, ich lade mir noch ein Romance-Buch aufs Kindle, weil da weiß ich, dass ich das auf jeden Fall lese und dass mir das nicht so wahnsinnig viel abverlangt und dass es natürlich für so ein Urlaubssetting super gut passt. Und ich würde auch behaupten, dass gerade in so einem stressigen Alltag so ein Romance-Buch, das kann man einfach gut mal weglesen. Wenn man das Gefühl hat, man muss mal wieder so ins Lesen reinkommen, dann ist ein Romance-Buch ein super Einstieg.
Ja, ja. Das finde ich ja auch interessant daran. Verlage haben ja eine ganze Zeit gedacht, die junge Generation, die jetzt, sagen wir mal so, zwischen 18 und 30 ist, also die berühmt-berüchtigte Gen Z, die sind eigentlich verloren fürs Lesen. Männer lesen sowieso sehr viel weniger als Frauen und junge Männer lesen noch weniger
als erwachsene Männer. Bei Frauen ist es ein bisschen anders. Und dennoch sah es so aus, als wäre eben diese junge Generation überhaupt nicht dazu zu kriegen, ein Buch anzufassen. Und dann erzählen plötzlich junge Frauen, die dann auch eine wichtige Rolle in der jeweiligen Community spielen, die erzählen 500 Bücher in einem Jahr und sind da wahnsinnig stolz drauf. Ist doch irre, oder?
Ja, das ist total irre. Und ich kann das ja mal so einmal kurz erzählen an der Entwicklung, die zum Beispiel eine BookTokerin gemacht hat.
Du musst vielleicht vorher mal, oder ja. Ich kann es genauso machen, ja. Wir sollten uns mal kurz drüber verständigen, ja. Was BookTok ist, weil das weiß ja nicht jeder.
Natürlich. BookTok ist sozusagen der größte Buchclub der Welt, der sich durch die Verbreitung von TikTok entwickelt hat. Und der Kern von BookTok kam erstmals auf mit der Pandemie.
Wenn man alleine zu Hause saß und das dringende Bedürfnis hatte, seine Freunde und Freundinnen wenigstens im Netz zu treffen.
So ist es. Und da haben dann junge Frauen überwiegend angefangen, sich beim Lesen zu filmen, wie ich das gerade schon mal angesprochen habe, oder auch mit Gesichtsausdrücken Bücher zu beschreiben, also halt
aber ich
sehr
meine,
visuell.
Das ist doch auch etwas komisch, oder? Lesen ist doch etwas, was dich auf dich selbst zurückwirft, ne? Du guckst auf ein Blatt Papier oder in ein Buch und bist einigermaßen konzentriert. Das gibt doch fürs Filmen nicht gerade viel her und für Fotos.
Genau, die BookTalker haben es irgendwie geschafft, aus Literaturkritik was sehr Visuelles zu machen und was sehr kurzweilig gefilmt ist. Und natürlich hilft auch, dass die Bücher super ansprechend gelayoutet sind und diese total aufwendigen Farbschnitte haben. Also diese Bücher werden sich dann auch so wie Trophäen in das Regal gestellt. Also das hat auch so eine extrem materielle Seite. Also da wird nicht das Kindle in die Kamera gehalten, sondern diese jungen Leute retten gerade so ein bisschen das gedruckte Buch und kaufen halt diese Exemplare en masse und stellen sich die dann nach Farbe sortiert ins Billigregal hinter sich und bekommen die auch teilweise zugeschickt in super liebevoll gestalteten Boxen, wo da nicht nur das Buch drin ist, sondern noch irgendwie ein Tee, den man dazu trinken kann oder
eine Kerze,
Illustrationen, also es gibt so Overlays, nennt sich das, das legt man auf die Seite und dann sind dann da, also das ist wie so eine Art, so ein Transparentpapier und darauf sind Illustrationen gezeichnet, die Hauptcharaktere, wie sie sich näher kommen. So.
Ja, das fand ich auch auffallend, dass zu den Büchern, auch bei den Verlagen, zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse, werden Fotos der ProtagonistInnen angeboten, also des Helden und der Heldin, nach dem Motto, du brauchst deine Fantasie nicht anzustrengen, wir sagen dir, wie er und sie aussehen könnte.
Das stimmt, eigentlich interessant, weil man ja auch immer wieder, gerade wenn man sich eine Verfilmung anschaut, ja eigentlich dann danach, die größte Kritik ist ja oft, so habe ich mir XY ja mal gar nicht vorgestellt. Aber ich glaube, dass auch diese Illustrationen hier und da so ein bisschen kritisiert werden. Aber sie sind natürlich toll.
Weil die immer so wahnsinnig schön sind.
Genau, die sind wahnsinnig schön. Genau, also über das Männerbild
werden wir sicherlich auch gleich noch reden.
Genau. Ich habe das Gefühl, dass diese materielle Seite auf TikTok jetzt aber gar nicht so wahnsinnig besprochen wird oder dass da auch mal kritische Töne zu gibt, weil das könnte man ja durchaus auch mal anmerken, dass da die jungen Leute auch immer so ein bisschen so Verkaufsdruck bekommen. Und ich habe das Gefühl, innerhalb der Bubble spielt das nicht so eine wahnsinnige Rolle. Da geht es einfach darum, diese Bücher zu besitzen und den Sub herzuzeigen. Der Sub ist der Stapel ungelesener Bücher. Und auch so ein bisschen, es hat auch immer so ein bisschen so einen kleinen Wettbewerbs- und Konkurrenzgedanken. Also eine BookTokerin, mit der ich gesprochen habe für meinen Text, die hat mir gesagt, dass sie da auch manchmal sich so ein bisschen erschlagen von fühlt von der Masse der Bücher. Und die liest auch über 100 im Jahr und hat auch vorher nie gelesen. Das ist auch ganz interessant. Also oft sind das junge Leute, das hattest du ja gerade schon in deiner Frage angesprochen, das sind junge Leute, die in der Schule Stoff durchgenommen haben, mit dem sie sich nicht identifizieren konnten, die von Lehrern.
Der klassische Literaturkanon.
Genau.
Von Goethe bis Böll
bis Thomas Mann. Genau. Und die auch teilweise von ihren Lehrern gesagt bekommen haben, dass sie
unbegabt sind.
Genau.
Für Deutsch.
Genau. Und die dann aber über BookTok, also erst ging es auf BookTok los mit sogenannten Fanfictions. Also da haben Leute die Geschichte
ihre eigenen
von,
Geschichten aufgeschrieben.
Genau, von Harry Potter umgeschrieben beispielsweise, wo dann Draco Malfoy und Hermine übereinander hergefallen sind. Und da konnte...
Was? Als Liebesbeziehung?
Als Liebesbeziehung mit ganz
findest
viel
du das,
Spice.
Findest du das eigentlich in Ordnung? Also ich als Harry Potter-Fan kann nur sagen, ich finde das unmöglich. Ich meine, Draco Malfoy ist so ein Arschloch.
Ja, aber viele, die damit aufgewachsen sind und sich dann vielleicht mit 17, 18 dann auch schon mal gewünscht haben, dass es ein bisschen heißer hergeht, die nehmen dann die Sache selbst in die Hand und schreiben die Geschichte um. Und
weil
so
man bei Harry Potter sich nicht vorstellen kann, dass er irgendwas mit Sex zu tun hat.
Ganz genau, der bleibt ja bis zum Schluss ein sehr unsexuelles Wesen quasi. Diese Leute, die sich quasi immer schon gewünscht haben, dass da endlich mal ein bisschen Action passiert, die haben dann teilweise diese Geschichten selber umgeschrieben. Und das hat dann Leute wie die BookTokerin, mit der ich gesprochen habe für meinen Text, extrem angesprochen, weil sie diese Welt schon kannten und so sind sie so ein bisschen da reingezogen worden. Und dann hat sich die Bubble geöffnet für AutorInnen mit originellen eigenen Stoffen.
Aber dann sind ganz sicher die Verlage eingestiegen, ne? Und haben gedacht, super, da haben wir doch ein Potenzial, das wir mal angraben können. Normalerweise hört man ja von Verlagen immer so von oben herab, naja, wenn Laien irgendetwas schreiben, wenn sie uns unaufgefordert Manuskripte einschicken, das ist ja in der Regel gar nichts. Aber hier ist es ja offenbar umgekehrt gelaufen.
Genau, die Verlage, die werben auch teilweise ganz offensiv auf Instagram beispielsweise damit, dass man sein eigenes Manuskript hinschicken kann. Also das Autorinnen-Dasein ist nichts Unantastbares. Es wird als etwas dargestellt, was jede und jeder von uns erreichen kann, was natürlich auch, kann man vielleicht auch so ein bisschen verlogen nennen. Vielleicht ich gehe immer davon aus,
nicht
dass
nicht alle die begabtesten Autorinnen, oder?
Ich gehe auch davon aus, dass das so ein bisschen so ein Community-Bonding-Ding ist und dass die einfach Interaktion mit ihrer Community haben wollen und dann landen diese Manuskripte alle im Müll. Aber man fühlt sich in diesem Genre als Leserin auch immer so ein bisschen so, als könnte man das vielleicht auch.
Ja, ich würde sagen, ich gebe dir recht, das Gefühl hatte ich durchaus auch. So nach dem Motto, das könnte ich auch. Ich habe ja auch mal ernsthaft überlegt, ob ich nicht einfach so aus Quatsch mal so einen klassischen Liebesroman schreibe, wie er früher in diesen billigen Heften verkauft wurde, also den sogenannten Groschenroman. Wir haben uns mit Freunden zusammengesetzt und uns einen Roman in Fortsetzungen erzählt, wo jeder beziehungsweise jede ein Stück übernommen hat, weil die Muster sind ja unglaublich schlicht, oder?
Genau, es sind immer die gleichen Tropes. Also das ist das englische Wort. Ich glaube, Trope ist auch ein deutsches Wort, aber es wird generell das englische Wort verwendet. Und das
das ist also das Thema oder der
genau,
Plot.
Genau, und das steht auch teilweise ganz offensiv auf den Buchdeckeln drauf. Ganz beliebt ist Enemies to Lovers, also Feinde, die zu Freunden werden. Oder Grumpy versus Sunshine, also da ist dann der Mann, meistens ist es der Mann, immer schlecht gelaunt und die Frau ist ein Sonnenschein, die es dann schafft, ihn mit
aus
ihrem sonnigen
Welt
Gemüt
rauszuholen.
Genau, das gibt es. Opposites attract, also Gegensätze, die sich anziehen und so weiter. Das sind aber alles auch keine neuen Ideen. Das
überhaupt
sieht man
nicht.
In jeder Romcom, die man einschaltet, hat irgendeines dieser Tropes. Stolz und Vorurteil ist das...
von Jane Austen und das ist 19. Jahrhundert.
Genau,
ne?
Das ist das Paradebeispiel für beide Tropes, die ich gerade schon genannt habe, Enemies to Lovers und Grumpy versus Sunshine, also das ist
ja
genau das Gleiche. Nur ist es halt so, dass ganz offensiv damit geworben wird und die jungen Frauen auch sagen, ich habe eine Vorliebe für dieses und jenes Trope und die anderen Bücher fasse ich überhaupt gar nicht an.
Also mir ist, als ich angefangen habe, diese Art von Literatur zu lesen, aufgefallen, dass mein absoluter Lieblingsroman, nämlich Die Sturmhöhe von Emily Bronte, also Wuthering Heights, auch da ist es genau schon dieses Thema. Heathcliff, den hier in Deutschland nicht so viele Leute als literarische Figur kennen, aber in Großbritannien kennt ihn jeder. Mhm. Über Heathcliff kann man in Großbritannien Witze machen, der wird in Werbung verwendet und so weiter und so weiter. Und Heathcliff ist ja genau dieser Grumpy-Typ.
Genau, ja. Es ist auch oft so, dass sich auf diese Romane bezogen wird tatsächlich in den aktuellen Romance-Büchern. Also das hat schon auch immer so eine Liebe für seine Vorgänger in sich. Und oft sind die Protagonistinnen auch Booklover, die quasi
Das Tolle an Wuthering Heights, also an der Sturmhöhe, ist ja auch, dass diese große Leidenschaft, diese großen Gefühle, diese Unbedingtheit der Liebe, die ist ja da ganz genauso. Und das ist ja auch der Grund, warum das mein Lieblingsroman ist, weil über diese Liebe geht halt nichts. Mhm. Und sie wird bis in den Tod zelebriert von Heathcliff.
Ja.
Und diese Unbedingtheit versuchen ja diese Romance-Romane eben auch aufzugreifen und zu erzeugen, auch bei den jungen Frauen. Aber was heißt das denn? Also ich würde mal sagen, ich bin trotzdem, obwohl ich die Sturmhöhe mit 17 zum ersten Mal gelesen habe und das seitdem mein Lieblingsroman ist, ich bin trotzdem ganz gut in der wirklichen Liebeswelt angekommen. Mhm. Was denkst du denn, wie ist das denn bei den jungen Frauen? Also jenseits dieses Eskapismus, dieser Flucht, man sucht sich für eine Zeit so eine schöne Welt, die auch aufregend und anregend ist. Was für einen Einfluss könnte das denn auf das reale Leben haben? Denkt man dann nicht, naja, ich bin jetzt gerade mit so einem Typen zusammen, aber der fällt nicht vor mir auf den Boden, der schenkt mir nicht ständig Rosen, der sagt mir nicht jeden Tag 10-mal, dass ich die allergrößte Liebe seines Lebens bin. Das kann ja auch zu Enttäuschung führen, oder?
Also diese Booktalkerin hat sich auch schon mal bei dem Gedanken ertappt, dass irgendein Typ, mit dem sie auf ein Date gehen wollte, sie irgendwie nicht zu Hause abholen wollte. Und Christian Harper aus der Terms and Conditions-Reihe würde das natürlich tun, beispielsweise.
Und ihr die Autotür aufhalten.
Und natürlich werden da teilweise Männlichkeitsbilder vermittelt, die es so in der Realität nicht unbedingt gibt. Also das sind natürlich von Frauen gezeichnete Männer, die allesamt, oft haben sie halt diese Granitfassade, aber hinter dieser Fassade ganz weicher Kern, sind sie verletzlich und sie weinen und sie haben Angst und sie duften immer, das ist auch so, das ist auch in jedem zweiten Roman, sie duften nach Kiefernholz und Nelken.
Zedern,
ja genau. Sie haben Schwielen an den Händen, das kommt auch oft vor, weil sie machen viel mit den Händen zum Beispiel. Und
ist es eigentlich erotisch, wenn man von schwieligen Händen gestreichelt
ja,
wird?
Ja, gute Frage. Kann man wahrscheinlich so und so sehen. Genau, und das sind natürlich Männer, die auch Männer, die sowas sagen wie, ich möchte nicht, dass du dein Leben um mein Leben herum baust. Aber das sind natürlich auch Dinge, die man ja dann auch schon mal in einem Gespräch dann einfordern kann. Also ja, natürlich ist es vielleicht teilweise nicht ganz so realistisch, aber wenn dann Männer sowas ansprechen wie Unabhängigkeit in der Beziehung, dann kann man dann natürlich fürs echte Leben vielleicht auch so ein bisschen was rausnehmen.
Die allermeisten dieser Romance oder Romantasy, also romantisch und Fantasy-Bücher-Mix, die sind doch von einem weiblichen Rollenbild, das ehrlich gesagt, da zieht es mir die Schuhe aus. Das ist dermaßen altbacken, das ist dermaßen patriarchal. Was kann man denn als junge Frau an solchen Rollenbildern gut finden?
Nichts. Und das finde ich auch definitiv kritikwürdig. Ich würde aber auch darauf hinweisen, dass es in dieser Masse auch ohne Ende und sehr erfolgreiche Romane gibt, wo es eben nicht so ist. Wo die Frauen in naturwissenschaftlichen Berufen sind und in der IT arbeiten beispielsweise oder ja sehr auf ihre eigene Unabhängigkeit bedacht sind. Was die Frauen mitnehmen für ihr reales Leben, könnte sein, dass sie beim Sex deutlicher sagen, was sie eigentlich wollen, dass sie ganz selbstverständlich anmerken, wenn sie nicht gekommen sind zum Beispiel, weil die Protagonistin aus ihrem Lieblingsroman das genauso macht. Also der Sex ist natürlich immer aus der Sicht der Frau beschrieben und es ist ein von Frauen beschriebener Sex, bei dem die Frau allermeistens sehr doll auf ihre Kosten kommt und die Männer sind Männer, die
immer dafür zu sorgen haben, dass die Frau auf ihre Kosten kommt.
Genau, und aber auch immer nach Verhütung fragen beispielsweise und immer nach Übereinstimmung, also sich immer vergewissern, die immer zuerst Oralsex an der Frau performen, bevor irgendwas anderes passiert. Also das zieht sich wirklich durch diese ganzen Romane. Und es ist ja gar nicht so schlecht. Also wenn man das vorgelebt bekommt, dann kann man das natürlich in seinem eigenen Leben dann auch so einfordern und ist vielleicht ein bisschen selbstbewusster damit. Das würde ich sagen, das ist was Positives, ja, und was man daraus zieht.
Vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, mir erzählte kürzlich eine Sexualtherapeutin, dass sehr viele Frauen, die zu ihr kommen, beim Thema Sex und das, was sie sich wünschen, was ihre Fantasien und ihre Vorstellungen sind, immer noch eine wahnsinnig große Scham haben. Und vielleicht helfen diese Bücher jungen Frauen ja auch, dass sie eben nicht in diese alten Muster verfallen, wenn Frauen über Sex reden oder über Sex nachdenken oder Sex einfordern, dass das immer so viel schambehaftet ist.
Genau, und man muss auch sagen, dass Pornografie, so wie sie im Internet zu finden ist, immer noch in erster Linie für Männer gemacht ist. Natürlich gibt's mittlerweile super viele feministische Initiativen und so weiter, aber das muss man erstmal finden, damit muss man sich erstmal auskennen. Und Bücher sind da einfach schneller zu kriegen und vielleicht auch nochmal stimulierender, das geschriebene Wort, vielleicht für Frauen, ich weiß nicht genau. Aber was ich noch sagen wollte zu den Stereotypen Rollenbildern, also da habe ich auch BookTokerinnen drauf angesprochen und da kam dann oft zurück, dass ihnen irgendwie auch bewusst ist, dass es natürlich, dass es feministischere Geschichten gibt, als jetzt irgendwie zum Beispiel auch so ein Trope, dass der häufiger vorkommt, dass irgendwie die Assistentin eines Milliardärserben sich dann irgendwie mit dem Mann verheiraten lässt, damit der das Imperium seiner Familie übernehmen kann. Aber sie mag daran einfach auch so gerne, dass sie trotzdem diesem Mann immer wieder Widerworte gibt. Also sie hat dann quasi in ihrem Buch immer überall unterstrichen, wann sie aufmüpfig wird und wann er quasi ihre Marionette ist. Also das ist schon auch so, das oft dreht sich das ja dann auch so in den Büchern, dass die Männer dann von
immer kleiner werden und die Frauen immer größer.
Und immer devoter und fast geläutert sind am Schluss von irgendwie durch die Liebe, diese überbordende Liebe. Das, ja, ist natürlich total drüber.
Aber das ist doch schon wieder die Frau als Retterin des Mannes.
Ja.
Auch ein Thema, das uralt ist, oder?
Ja, absolut.
Reden wir doch mal über das Männerbild, das in diesem Roman entworfen wird.
Ah, Männer. Das ist genau das richtige Stichwort für mich.
He's Mr. Know-it-all.
Könnt ihr mir mal verraten, warum ihr über diese Romance-Romane redet, als wäre es Literatur? Als könnte man sich ernsthaft damit beschäftigen? Soll wohl ein Scherz sein. Worum geht es denn dabei nun wirklich? Um irgendeine existenzielle Frage? Um etwas, das wirklich wichtig ist? Stattdessen voll der Kitsch. Immer nur dieses Liebeszeug und die ganz, ganz großen Gefühle. Der reinste Abklatsch. Braucht kein Mensch. Schon mal was von humanistischer Bildung gehört? Oder von wirklich großen Autoren wie Thomas Mann oder Heinrich Böll oder Günter Grass? Das ist Literatur. Wisst ihr, wie man eure Romance-Lektüre früher nannte? Groschenromane, weil sie für ein paar Groschen am Kiosk verkauft wurden. Billiger geht's nicht. Stand ja auch nichts drin, was mehr wert gewesen wäre. Und schon damals wurde dieses seichte Zeug nur von Frauen gelesen. Daran hat sich ja offenbar nichts geändert. Euer Geschmack ist sowas von trivial.
Sag mal, Leonie, also was wir eben von diesem Typen gehört haben, irgendwie ist das ja nicht neu. Es kommt mir so wahnsinnig bekannt vor. Also schon bei Jane Austen werden junge Frauen, und das ist wie gesagt eine Autorin des 19. Jahrhunderts, werden junge Frauen angemacht von Erwachsenen und häufig eben auch von erwachsenen Männern, weil sie Liebesromane lesen.
Ja, dazu kann ich nur erwidern, dass diese jungen Frauen gerade den Buchmarkt retten und die Hochkultur. Der Buchmarkt wird gerade gerettet von diesen jungen Frauen. Und ich würde auch sagen, wenn man mit einem Buch eine richtig gute Zeit hat, dann ist es ein gutes Buch. So, und so würde ich Romance-Romane verteidigen.
Der Buchmarkt zeigt, dass inzwischen schon 15% der Belletristik aus diesen Romance-Büchern besteht. Also dass 15% auch der Einnahmen mit Romance- und Romantasy-Büchern gemacht wird. Das heißt, diese Arroganz, so wie du das eben ja auch sagtest, diese Arroganz der Hochkultur gegenüber diesen Büchern ist völlig unangemessen. Und trotzdem wird es doch irgendwie auch von den Verlagen noch so ein bisschen in die Schmuddelecke gesteckt. Denn es sind alles extra Ableger der Verlage, also die nur diese Sparte machen.
Genau, aber interessanterweise, genau, also diese Ableger heißen ja dann Kiss und Licks und Löwe, Intense und so weiter oder Forever. Also die haben natürlich, also klingen auch so, als hätten sie eigentlich nichts mit Rowohlt, Ullstein und so weiter zu tun, Basta Lübbe. Aber und man hat sicherlich auch am Anfang versucht, das irgendwie alles so ein bisschen zu verstecken. Aber diese jungen Frauen nehmen sich jetzt einfach ihren Raum. Jetzt musste ja irgendwie extra eine Halle freigeräumt werden bei der Frankfurter Buchmesse.
Und die Halle 1.
Die Halle 1, genau.
Ja, ich war in dieser Halle 1 und auch in der Halle 3, da waren diese Romane und eben auch die Unmengen an jungen Frauen auch. Und das ist schon erstaunlich. Also es sind ja fast nur Autorinnen, die da schreiben. Und man könnte ja auch sagen, dadurch wird der Literaturmarkt deutlich weiblicher.
Genau, also er war natürlich immer schon weiblich, also die HauptleserInnenschaft ist weiblich,
ich meine,
auch
jetzt,
in der
was
Hochkultur.
Autorinnen angeht.
Aber, genau,
aber die spielten halt, das sieht man an den Preisen. Die meisten Literaturpreise werden immer noch von Männern abgegriffen.
Genau, das ist ja natürlich auch irgendwie paradox. Das passt ja eigentlich alles nicht so richtig zusammen. Genau, aber der Markt bringt wahnsinnig viele junge, neue Autorinnen hervor, die auf den Spiegel-Bestsellerlisten sind, aber vom Feuilleton ignoriert werden. Und wenn sie nicht ignoriert werden, dann gibt es dann so eine, teilweise so ein bisschen auch herablassende Art und Weise, sich dem anzunähern, habe ich manchmal das Gefühl.
Ich frage mich, was denkst du, liegt das vielleicht auch daran, das sind ja sehr häufig männliche Literaturkritiker, so wie auch schon vor 300 Jahren, die sich damit beschäftigen und in die Tonne treten? Liegt das vielleicht auch daran, dass das Männerbild, das dort entworfen wird, dem kann ja kaum ein Mann in der Realität nachkommen. Also, die Männer sind in der Regel wahnsinnig reich. Sie haben einen Waschbrettbauch ohne Ende, einen wahnsinnigen IQ natürlich. Wir reden jetzt nicht von der Länge dessen, was unter der Gürtellinie ist, weil das ist meistens dann auch, so wie es die Autorinnen beschreiben, ganz ansehnlich. Und sie haben eben diese unnahbare Aura. Auf jeden Fall haben sie eine Aura.
Ja, vielleicht fühlen sich da auch manche so ein bisschen bedroht, könnte ich mir vorstellen, ja. Dafür müssten die Literaturkritiker aber auch mal genauer reingeschaut haben in die Bücher, was sie, glaube ich, versuchen zu vermeiden.
Meinst du, die werden von den Sexszenen nicht angemacht?
Doch, vielleicht schon. Vielleicht schon.
Ach, und vielleicht mögen sie es deswegen nicht?
Ja, wer weiß. Also vielleicht nimmt Dennis Scheck 7 Romance-Bücher mit in den Urlaub. Wer weiß es schon.
Wir sollten ihn mal fragen.
Ja, genau.
Lass uns mal über eine besondere Sparte von dieser Literatur reden, nämlich die Dark Romance-Romane. Das ist ja nochmal, also so eine Unterkategorie, ein besonderes Genre. Und da muss ich sagen, steige ich an bestimmten Stellen einfach aus. Weil da geht es ja ganz oft um Gewalt, auch um Gewalt gegen Frauen. Und es geht vor allen Dingen auch darum, dass die Frauen sich dieser Gewalt zum Teil freiwillig unterwerfen. Verstehst du, was da los ist? Warum finden Frauen das gut und zum Teil sogar geil?
Ich persönlich verstehe das nicht. Ich habe auch schon jetzt ein paar Mal versucht, zum Beispiel den sehr erfolgreichen deutschen Roman Very Bad Kings anzufangen von Jane S. Wonder. Wo es darum geht, dass eine junge Frau aus armen Verhältnissen, sie wächst in einem Trailerpark auf eine Elite-Universität geht, die irgendwie regiert wird von einer Männerklique, alles so reiche Erben, die dann dieser Mabel das Leben zur Hölle machen. Sie mobben ohne Ende, es gibt sexuelle Übergriffe, sie wird mit Chloroform betäubt. Und
vergewaltigt.
Ja, also ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ob das dann wirklich durchgezogen wird, aber es wird irgendwie angedeutet. Und dann am Schluss, der Twist ist dann aber quasi, dass Mabel sich diese 5 Männer zu ihrem Harem macht. Also das Narrativ ist dann quasi, oder das Trope ist Reverse Harem. Also der Harem ist ja eigentlich, das sind Frauen und der Mann ist in der Mitte und da ist es dann quasi andersrum. Und so wird das dann irgendwie noch so rückwärts als irgendwie feministisch durchgedrückt hier und da. Aber ich finde da viele Tropes und also ich finde oft den Inhalt dieser Bücher ziemlich bedenklich, vor allen Dingen, wenn man als junge Frau, die noch nicht besonders viel Beziehungserfahrung hat, dazu greift. Man kann natürlich immer argumentieren, und das liest man dann auch oft in diesen Bubbles, True Crime Fans finden ja jetzt auch nicht Morde toll, oder muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass sie jemanden umbringen beispielsweise, oder Leute, die Ego-Shooter spielen, schießen nicht um sich, wobei es diese Diskussion schon auch mal gab.
Die gibt es ja auch schon lange.
Ich denke, bei Sex und Beziehungen, wo teilweise halt missbräuchliches Verhalten, Stalking, häusliche Gewalt irgendwie romantisiert werden, immer so ein bisschen mit der Erzählung, der Mann liebt die Frau einfach zu sehr, er kann sich nicht zurückhalten, er vergewaltigt sich, also so.
Aber weißt du, was ich daran gar nicht verstehe? Genau das, was du beschreibst. Der Mann nutzt Gewalt, weil er die Frau so sehr liebt. Das ist doch Realität. Ganz viele Männer, die ihre Frauen zu Hause schlagen, missbrauchen, vergewaltigen, sagen ihr immer, ich tue das nur, weil ich dich liebe.
Genau.
Oder sie sind nachher irgendwie völlig zerstört und sagen, ich liebe dich dennoch.
Genau.
Und das ist ja genau der Grund, warum dann viele Frauen sich von diesen Männern nicht lösen können. Das hat also überhaupt nichts mit Fantasie, mit Fiktionalität zu tun, sondern das ist brutale Realität, die wir doch eigentlich abschaffen wollen.
Genau, das ist eine Reproduzierung dieser Erzählung. Und genau, anders als jetzt beispielsweise in dieser Argumentation, True Crime Fans bringen niemanden um, ist natürlich, besteht Sexualität und Beziehungen, das sind so viele Grautöne und das muss man erstmal alles lernen für sich. Und bei Dark Romance versucht dann halt dieses, der Mann liebt sie nur so sehr und ist deswegen gewalttätig, dann irgendwie umzudrehen in am Schluss ist der geheilt und devot.
Das, was Männer in der Realität in der Therapie lernen sollen, wenn sie häusliche Gewalt anwenden.
Genau. Ich habe aber auch ein Zitat mitgebracht von einer Frau, in einem Forum, wo es auch um Kritik ging an Dark Romance, die dann geschrieben hat, ich konsumiere viele romantische Geschichten, die das genaue Gegenteil von dem sind, was meine Ehe im wirklichen Leben ist. Es ist Fantasie. Als Frau mit Kindern habe ich eine Menge geistiger Belastung und jongliere den ganzen Tag mit Entscheidungen über Haus und Arbeit. Es ist Eskapismus, über einen Mann zu lesen, der einem die Notwendigkeit nimmt, Entscheidungen zu treffen und alles kontrolliert. Niemals, niemals würde mich dominantes Verhalten meines Mannes erregen. Aber ich verschlinge Bücher mit diesen Themen und das ist für mich in Ordnung. Die Frau, die das geschrieben hat, die ist in ihren 40ern. Das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt mit 15 zu so einem Buch greift. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage dann bei Dark Romance oder in der Kritik rund um Dark Romance, dass man irgendwie Frauen vor ihren eigenen, in der Kritik um Dark Romance schwingt natürlich auch immer so ein bisschen mit, dass man Frauen vor ihren eigenen dunklen Gelüsten beschützen muss. Also wenn sie jetzt nur mal so Fantasien haben und wenn es ihnen gefällt, darüber zu lesen, dann sollen sie das meiner Meinung nach machen. Ich finde, dass ein bisschen mehr Aufklärung passieren muss rund um diese Dark Romance Bücher, weil ich glaube, die stehen teilweise einfach kontextlos im Buchhandel und sehen irgendwie ansprechend aus und sind teilweise, und da wird es dann richtig problematisch, auch vermarktet als Romance Bücher. Es gibt zum Beispiel dieses sehr prominente It Ends With Us von Colleen Hoover, das jetzt auch verfilmt wurde. Das wird vermarktet als ein Romance-Buch, hat also nicht diesen schwarzen Einband, den die meisten Dark-Romance-Bücher haben und verhandelt aber häusliche Gewalt beispielsweise. Und da ist auch wieder der Mann besessen von dunklen Dämonen, die Frau ihm dann quasi austreiben muss und am Ende und so weiter. Also das ist da wieder diese Geschichte. Und das sieht halt, kommt daher als
Als wäre es eigentlich einfach nur ein Liebesroman.
Genau, als so ein pastelliges Romance-Buch, genau.
Was ich ja auch interessant finde, die Verlage und auch die Autorinnen, weil das sind ja in der Regel Frauen, versuchen sich ja abzusichern vor genau dieser Unterstellung, ihr lockt da eure Leser und Leserinnen in einen Bereich, von dem sie eigentlich nichts wissen wollen. Und dann gibt es so schöne Triggerwarnungen. In einem Buch zum Beispiel heißt es, diese Geschichte ist ausnahmslos düster, verboten spannend, sowie verdammt heiß und spicy.
Ja, das ist keine Triggerwarnung.
Jede Szene wird für Gänsehaut und Schockmomente sorgen. Ja. Und dann geht es weiter. Dann wird explizit aufgezählt, welche Themen in dem Buch vorkommen. Stalking, körperliche und psychische Gewalt, Mord, Missbrauch, häuslicher Missbrauch, Folter, Entführung, Fesselung, Erpressung, uneindeutiges Einvernehmen. Also das Gegenteil von Nein heißt Nein.
Ja.
Das ist doch wirklich nichts anderes als Werbung, die als Warnung daherkommt.
Ja, genau.
Ja, und vielleicht noch, weißt du, was ich besonders zynisch fand? In einem Buch einer deutschen Autorin heißt es dann auch noch, Content-Warnung, also Achtung vor dem Inhalt, bitte lest dieses Buch nur, wenn ihr euch emotional dazu in der Lage fühlt. Falls es euch mit diesen oder anderen Themen nicht gut geht, findet ihr unter der Nummer der Telefonseelsorge rund um die Uhr kostenlose und anonyme Hilfe. Ich meine, das ist doch zynisch, oder?
Das ist zynisch und ich frage mich auch wirklich, ob junge Frauen, ob ich mit 15 das hätte vernünftig einschätzen können, was mich da in diesen Büchern erwartet.
Du hast vorhin die Autorin Jane S. Wonder erwähnt, auch eine Deutsche.
Die sich übrigens gegen diese Triggerwarnungen extrem wehrt. Die findet das ganz furchtbar.
Jane Wonder hat gesagt, als man ihr den Vorwurf machte, diese verdammten Rollenbilder, die in ihren Romanen vorkommen, das ist doch sowas von antifeministisch. Und dann hat sie gesagt, finde ich auch sehr lustig, diese männliche Perspektive ist ja von einer Frau geschrieben. Das ist schon mal Punkt 1. Und wenn ich als Frau das schreibe und eine Frau das liest, dann ist das Feminismus.
Ja,
super, oder?
Das habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwo gehört. Und das ist natürlich irgendwie eine sehr dünne Argumentation. Trotzdem würde ich sagen, auch wenn ich persönlich mit diesen Büchern überhaupt nichts anfangen kann und die also gerade insbesondere für junge Frauen super mega problematisch finde, finde ich nicht, dass sich Frauen immer und überall Gedanken machen müssen, ob sie das, was sie jetzt gerade tun, auch feministisch ist. Insbesondere, wenn es was ist, was irgendwie offenbar ihre innersten Gelüste da gerade stillt und was sie in ihrem Schlafzimmer vorm Einschlafen lesen, finde ich so ein bisschen, darf dann jeder für sich selbst entscheiden.
Oder gerade weil diese Literatur junge Frauen anzieht, ist ja auch die Kritik häufig so harsch, oder?
Ja, genau.
Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn das eine Sparte für junge Männer wäre, dass es längst nicht so viel Aufregung verursachen würde. So wie du halt sagst, die jungen Frauen, das ist ja auch eine Form der Selbstermächtigung, die sagen, ich will das, ich beschäftige mich damit, das wird mir nicht schaden, das wird mir sogar gut tun. Und diese Form des Selbstbewusstseins ist ja vielleicht auch etwas, was bestimmte männliche Kritiker stört, oder?
Ja, das könnte gut sein und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Bücher viel weniger Beachtung bekämen, wenn sie für Männer geschrieben worden wären, weil Männer sich tagtäglich also sich allen möglichen pornografischen Inhalten auch aussetzen. Es ist Stereotyp eher ein männliches Feld und auf Pornoseiten, da tun sich auch Abgründe auf. Und das interessiert niemanden so wirklich. Und da sieht man echte Menschen, die etwas miteinander machen. Aber ich würde gerne noch einen Satz ansprechen, den Jane S. Wonder mal gesagt hat, der irgendwie für sie der Kern ihrer Romane ist. Und das ist, es ist dieser Wunsch, so sehr geliebt zu werden, dass der andere sich für dich ändert. Und das ist auch so ein Thema, dieses I can fix him, ich kann ihn reparieren, wo ich eigentlich dachte, wir wären da jetzt ein bisschen weiter und dass Frauen nicht die Therapeutinnen ihrer Männer sind. Aber das ist die Grundlage für viele dieser Dark Romance Romane, dass die Frau den Mann einmal auseinanderdividiert, ihm erklärt.
Und dann nach ihren eigenen Vorstellungen neu zusammensetzt.
Genau, ihm erklärt, welche Traumata, es sind immer Traumata in der Kindheit geschehen, natürlich, der ist nicht einfach nur so ein Arschloch und ihn dann wieder nach ihren eigenen Vorstellungen zusammensetzt, genau.
Wir werden nicht aufhören, uns diese Romane anzugucken und zum Teil auch zu lesen. Aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass viele der vor allen Dingen jungen Leserinnen vielleicht mal ein Stück darüber hinauswachsen. Und das wünschen sich natürlich auch die Verlage, dann noch ganz viel andere Bücher lesen.
Das kann natürlich gut sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass Romance-Romane eine gute Einstiegsdroge sind.
Genau, ja. Wunderbar. Vielen Dank, Leonie.
Danke, Bosch.
Es war sehr schön, dass du hier warst.
Ich habe mich gefreut.
In den allermeisten Medien wird sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet. Damit sich das ändert, läuft es hier anders.
Bascha, hi, ich bin's, Mareike. Ich melde mich heute von der irischen Westküste, von Eckel Island. Ich gucke gerade auf den von einem Herbststurm aufgewühlten Atlantik. Manche Menschen hier sagen, wenn sie politische Krisen runterspielen wollen, Irland ist nichts anderes als ein Stück Erde, das unsere Füße vor dem Nasswerden bewahrt. Ja, jetzt stellt sich raus, nasse Füße sind gar kein Scherz mehr. Die grüne Insel hat sich bislang viel zu wenig um das Thema Klimawandel gekümmert, beklagen das Climate Change Advisory Council und das Office of Public Works derzeit sehr laut. Extreme Überschwemmungen, bedrohte Küstenregionen, die Dubliner Innenstadt bis zum ersten Stock unter Wasser, all das sind ernstzunehmende Szenarien. Und es kann bis zu 1400 zusätzliche Tote pro Jahr geben wegen Hitzewellen. Es fehlen überall Wasserspeicher. Auf Dürre ist hier niemand eingestellt. Wann genau kommen die Frauen ins Spiel, fragst du? Die, wie wir ja wissen, überall auf der Welt stärker vom Klimawandel betroffen sind als Männer? Jetzt. Ich möchte dir gerne ein Buch empfehlen von Mary Robinson. Sie war die erste Präsidentin Irlands und ist UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Und sie hat schon vor ein paar Jahren ein Buch über Klimagerechtigkeit geschrieben, das immer noch hochaktuell ist. Der Titel bedeutet übersetzt, der Klimawandel ist ein männergemachtes Problem und braucht eine feministische Lösung. Schau mal rein.
Danke, liebe Mareike. Klimawandel als männergemachtes Problem, das müssen wir wissen. Denn dann muss die Lösung eben auch feministisch sein. Mareike Gräpel ist Teil des Netzwerks Deine Korrespondentin. Mit ihrer Arbeit wollen die Korrespondentinnen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Mehr dazu in den Shownotes. Ja, der alltägliche Sexismus. Ich finde, wir regen uns viel zu wenig darüber auf. Von Silke Burmeester kann man das aber nicht gerade sagen. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, ich mal wieder und beste Laune, denn im Fernsehen läuft demnächst eine Dokumentation, die Männer zeigt, die unter Sexismus leiden. Das ist nicht schön, niemand soll leiden und unter Sexismus schon gar nicht. Dass es aber auch Männer tun, hat etwas Befriedigendes. Es handelt sich um Männer, die einen extrem großen Penis haben, deren Geschlecht nicht wie im Durchschnitt 12 cm misst, sondern 20 oder 27. Es sind Männer, die nicht wissen, wohin mit dem Ding. Egal, wo sie es unterbringen, ob rechts, ob links, ob oben, ob unten. Immer, aber immer sieht es aus, als trügen sie eine Beule spazieren oder hätten eine Düne in der Hose. Das ist beileibe nicht lustig. Und die Männer, die vorgestellt werden, allesamt Briten, denn es ist eine britische Produktion, sind wahrlich gebeutelt. Wenn auch in unterschiedlichem Maß. Manche von ihnen tragen ihr Riesengemächt mit Stolz und Fassung und sind halt Pornodarsteller geworden. Einige aber leiden erkennbar darunter, nie eine Freundin gehabt zu haben oder keine Partnerin zu finden. Denn wenn eine potenziell Interessierte das Ausmaß begreift, ist sie schnell auf der Flucht. Das ist tragisch und traurig und auch nicht schön anzusehen. Und dennoch habe ich so etwas wie Genugtuung empfunden. Genugtuung darüber, dass es auch Männer gibt, die erleben, was Millionen von Frauen mitunter täglich erleben. Die Reduktion auf ihr Geschlechtsmerkmal, auf das, was man sieht, auf das, was erregt, was das Gegenüber anmacht. Einige der Protagonisten flehen förmlich darum, dass es um den Menschen gehen möge, um die Person, die sie sind, und nicht um ihren großen Schwanz. Sie beschreiben eine sie zutiefst kränkende Sexualisierung und auch eine Entmenschlichung, wie Frauen sie seit Jahrtausenden erleben und die wir Frauen als normal wahrzunehmen quasi gelernt haben. Dass die Männer so reduziert werden, dass sie in manchen Fällen fetischisiert werden, ist traurig. Das ist nicht das, was wir brauchen, wenn es mit uns als Gesellschaft funktionieren soll. Trotzdem kann ich nicht leugnen, dass es etwas Zufriedenstellendes hat, dass dem so ist, dass auch Männer diese Scheiße erleben. Erstaunt bin ich, mit welcher Offenheit sie darüber sprechen und auch, dass sie ihre Gefühle mitunter sehr deutlich zeigen. Die Kränkung, den Schmerz, die Sehnsucht. Das ist ungewöhnlich und verdeutlicht gleichzeitig, wie wichtig es ist, zu sprechen, zu kommunizieren, sich darüber auszutauschen, wie giftig Sexismus ist, wie er einen Menschen zersetzen kann. Die Dokumentation macht deutlich, wie wichtig es ist, mit Männern ins Gespräch zu kommen, wenn wir den Sexismus hinter uns lassen wollen. Wir brauchen das Gespräch mit ihnen als Opfer und als Täter. Soweit die Moral. Zurück zum Staunen. Das geht bei dieser Doku, die das ZDF ab November ausstrahlen wird, nicht nur in Richtung der exorbitant großen Geschlechtsteile. Es geht auch in Richtung dessen, dass einige dieser exorbitant großen Geschlechtsteile mehr oder weniger deutlich im Fernsehen gezeigt werden. Das ist dann doch mehr, als ich dem verkniffenen ZDF zugetraut hätte.
Danke für deinen scharfen Blick auf die sexistische Kackscheiße, liebe Silke. Ja, es gibt unendlich viel, was nervt und ärgert und übel ist. Deshalb ist es eine gute Nachricht, wenn Frauen das nicht hinnehmen, wenn sie laut sagen, was Sache ist, so wie Michelle Obama es gerade getan hat. Und deswegen ist sie diesmal meine gute Nachricht. Normalerweise hält sie sich zurück und mischt sich nicht in die aktuelle Politik ein. Doch jetzt ist Michelle Obama so richtig der Kragen geplatzt. Die prominente Demokratin und ehemalige First Lady der USA hat eine flammende Rede gehalten und ihren Landsleuten vor den Präsidentschaftswahlen ein paar Wahrheiten unter die Nase gerieben. Wie kann es sein, dass das Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris knapp ist? Fragte Michelle Obama ihr Publikum. Ich bin wütend, dass uns Trumps offensichtlicher geistiger Verfall, seine Geschichte als verurteilter Straftäter, als jemand, dem sexueller Missbrauch nachgewiesen wurde, egal ist. Wütend machte Michelle Obama auf den doppelten Standard in der Öffentlichkeit aufmerksam, wie sehr Harris und Trump mit zweierlei Maß gemessen würden. Wir erwarten von Kamala, dass sie sich intelligent, eloquent und diszipliniert präsentiert, sagte Michelle Obama. Aber von Trump wird keinerlei Verständnis für Politik oder moralische Integrität verlangt. Und dann warnte die ehemalige First Lady vor allem die männlichen Wähler und Trump-Anhänger. Wenn wir diese Wahl vermasseln, sagte sie, wenn wir diese Wahl vermasseln, wird eure Frau, eure Tochter, eure Mutter, werden wir als Frauen Kollateralschäden eurer Wut. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch hört noch zum Abschied diesen Satz der britischen Autorin Sheila Jeffries. Er passt sehr gut zu den Themen der Liebesromane, über die wir heute gesprochen haben. Sheila Jeffries sagt, Frauen werden nicht frei sein, solange ihre Unterwerfung als sexy gilt. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger und Oliver Elnehmer. Rubriken Silke Burmeester, Oliver Elnehmer, Alexandra Schaller und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.